Herzlich willkommen zur neuen Folge im Kreis Fahren. Moin. Und wir schauen auf die Fahrerbewertungen des großen Preis von Miami, dem CryptoCom Grand Prix. Finde ich immer ganz schlimm, solche Ungetüme, vor allem bei solchen Sachen. Aber egal, darum soll es nicht gehen. Es war nämlich ein überraschend spannender Grand Prix. Bisher war Miami jetzt nicht so das Rennen, das nervenzerfetzende Spannung garantiert hat. War jetzt auch nicht das Nonplusultra, aber es war durchaus sehenswert. Und da sprechen wir drüber und wir gehen auf alle Wertungen ein. Und wir haben ja gestern in den Highlights schon einiges thematisiert. Also spannend wird es da vor allem bei Magnussen. Bei Norris ist die Sache eigentlich klar. Und so ein paar andere Kameraden, wie jetzt zum Beispiel Sainz oder Hamilton, die sind auch sehr, sehr besprechenswert. Von daher würde ich sagen, lass uns loslegen, Dave, oder?
Wir legen los, auf geht's.
Gut, wir gehen gleich in Medias Res. Ihr kennt das Spiel.
Bevor wir das tun, sorry, ich schreite kurz dazwischen. Ja. Ganz kurzer Disclaimer vorneweg. Es kamen schon Anfragen und da freuen wir uns sehr drüber, wenn Leute mitdenken, ob wir denn mal eine Gesamtübersicht geben können, wie es denn eigentlich steht bei unseren Fahrernoten. Die vergeben wir ja nach jedem Rennen. Und Miami war das 6. Rennen des Jahres, also haben wir eigentlich jetzt ein Viertel der Saison absolviert. Ja. Ein genaues Viertel. Deswegen, nachdem wir unsere Fahrernoten heute vergeben haben, werden wir am Ende eine kurze Übersicht geben, wie es denn aktuell steht. Und so viel verrate ich schon mal. Auch unter den Top 3 ist schon eine Überraschung dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das so kommen seht. Ich musste gerade überrascht gucken, als ich es ausgerechnet habe. Also, dranbleiben oder vorspulen,
wie ihr wollt. Für alle, die cheaten wollen, ihr habt ja hier unten dann immer die Kapitelmarken. Also wir markieren euch das natürlich dann auch. Aber dann würde ich sagen, jetzt geht's ins Medias
Res. Jetzt geht's los, auf geht's.
Ihr kennt das Spiel. Wir arbeiten uns in der Fahrerwertung, in der Konstrukteurswertung besser gesagt, von hinten nach vorne durch und thematisieren da natürlich immer die Fahrerpaarungen. Und momentan letzter ist Kick Sauber Ferrari. Das heißt, das Team ganz offiziell mit der Fahrerpaarung Valtteri Bottas und Joe Guanyu. Und dann ist es jetzt an dir, Dave. Du bist der Erste, der die beiden bewerten darf. Also wir rekapitulieren auch noch mal ganz kurz. Herr gute Valtteri Bottas im Sprint Qualifying 18., im Sprint 14. und in der Qualifikation zum Rennen 16., im Rennen auch 16. Der hat auch eine kleine Kollision mitgenommen. Und Joe Guanyu 17. in der Sprint-Quali, 11. im Sprint, 20. in der Rennquali, 14. im Rennen.
Ja, also im Prinzip ganz durchwachsenes Wochenende für die Truppe. Also Sauber tut sich generell weiterhin ein bisschen schwer. Positivste Nachricht, glaube ich, der letzten Tage war, dass Nico Hülkenberg jetzt nächstes Jahr zum Team stößt und das Team begleiten wird in Hinblick auf den Anstieg von Audi. Aber darum soll es nicht gehen heute. Wir bewerten die Leistungen der aktuellen Piloten noch, die aber natürlich um ihre Zukunft bangen und entsprechend ja gute Leistungen bringen müssen, wenn sie dann weiterhin in der Formel 1 oder im Team bleiben wollen. Mindestens ein Platz ist ja noch zu vergeben bei Sauber. Wer den kriegt, mal schauen. Valtteri Bottas wird sich schwer tun, zumindest wenn man nach der Leistung in Miami geht. Er ist da nicht wirklich irgendwie großartig durch Höchstleistung aufgefallen, sage ich mal. Du hast ja die Platzierungen schon durchgesagt. Er war de facto eigentlich ziemlich unsichtbar das ganze Wochenende über. Im Qualifying war er noch gut, sage ich mal. Er hat um 0,01 Sekunden den Einzug ins Q2 verpasst. Super knappe Geschichte. Da hätte ich ihm auf jeden Fall mehr Punkte gegeben, wenn er es denn geschafft hätte ins Q2. Hat er aber nicht. Im Rennen komplett blass und unsichtbar. Das kennen wir leider schon von ihm aus den letzten Jahren. Schade, aber entsprechend gibt es von mir für diese Leistung nur 4 Punkte für Valtteri Bottas. Sein Teamkollege Joe Guanyu hat es ein bisschen besser gemacht in meinen Augen. Er war im Quali zwar auch schwach, er war im Qualifying für den Grand Prix sogar letzter. Als einziger dann irgendwie knapp 4 Zehntel hinter der Delta-Zeit, die er hätte erreichen müssen. Also da hat viel gefehlt, ich weiß nicht, woran es genau gelegen hat. Aber sowohl im Sprint als auch im Grand Prix war er ganz gut unterwegs, verhältnismäßig gut. Er konnte sich nach vorne arbeiten jeweils. Für Punkte hat es aber nicht gereicht. Deswegen war es keine überragende Leistung. Grundsolide Arbeit von Joe Guanyu, die belohne ich mit 6 Punkten. Du siehst es ein bisschen anders, Sebastian.
Ich bin ein bisschen weniger streng mit Bottas. Ich gebe ihm da 6 Punkte. Bei Joe, den sehe ich aber auch stärker als ihn. Also er hat ja auch in beiden Rennen sozusagen im Sprint als aber auch im Rennen am Sonntag bessere Platzierungen erreicht. Und hat auch an den Punkten gekratzt im Sprint, beziehungsweise es wären die Punkte gewesen, wenn es bis 10 Punkte gibt, also es geht ja noch bis 8 Punkte.
Hätte Fahrradkette.
Aber der springende Punkt in dem Moment ist natürlich, dass er nichtsdestotrotz praktisch Platz 11 so oder so ist eine gute Platzierung für einen Sauber. Vor allem, weil sie ja gerade wirklich mutmaßlich ja sehr, sehr stark am Kämpfen sind mit dem letzten Platz im Grunde. Ja, von daher gebe ich ihm 7. Bottas 6, Joe 7, wir springen zu Williams. Die Fahrerpaarung ist altbekannt, Alex Albon und Logan Sargeant. Und der Alex Albon hat gar nicht so ein gutes Wochenende erwischt. Sprint-Qualifying 20., Sprint 13., Qualifikation 14., Rennen selbst 18. Logan Sargeant, Sprint-Qualifikation 19., Sprint selber 10. Wie gesagt, da gibt es keinen Punkt für, erst ab 8. Und Qualifikation selber 17. Ist für ihn eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Geschichte, weil der ja meistens ganz hinten die letzten beiden Plätze immer belegt und im Rennen ist er ja dann rausgekegelt worden von einem gewissen Kevin Magnussen und deswegen ausgeschieden. Das ist schlecht gewesen für ihn.
Das war sehr schlecht für ihn, wie du schon angedeutet hast, das war eines der besseren Wochenenden von Logan Sargeant tatsächlich. Er war ja, oder er ist natürlich nach wie vor ein richtiger Local Hero in Miami. Er ist wirklich unweit der Strecke aufgewachsen. Und hat auch selbst gesagt, in einem Interview habe ich gesehen, er war ganz oft in dem Hard Rock Stadium, wo jetzt das Fahrerlager während des Grand Prix beheimatet ist, war er ja als Jugendlicher ganz oft, um die Miami Dolphins anzufeuern, die hiesige Footballmannschaft. Also er kennt sich da aus in der Gegend und er hätte sicher auch gerne auf heimischem Boden wieder gepunktet. Das ist ihm letztes Jahr in Austin dann gelungen. Hat nicht sollen sein. War knapp, war schade drum. Ich finde, er hat sich trotzdem sehr wacker geschlagen an dem Wochenende. Und in meinen Augen war er dieses Wochenende tatsächlich sogar ein Haupt besser als Alex Albon. Wir legen da natürlich nicht immer den gleichen Maßstab an. Klar, Alex Albon kann das normalerweise deutlich besser, als er jetzt in Miami gezeigt hat. Bei ihm wurde ein bisschen rumexperimentiert, soweit ich weiß. Die haben setupmäßig ein bisschen was probiert. Die haben dann noch im Rennen, im Grand Prix eine alternative Strategie probiert, die nicht ganz funktioniert hat für ihn. Deswegen konnte Alex Albon diesmal nicht ganz so glänzen, wie wir es von ihm gewohnt sind. Um das jetzt mal in Zahlen auszudrücken, ich bewerte Logan Sargeant für diesen guten, aber glücklosen Auftritt am Ende mit 7 Punkten. War echt ordentlich. Bitte mehr davon, Logan. Alex Albon kriegt von mir 6 Punkte an diesem Wochenende und du siehst das ganz ähnlich.
Ich sehe es sogar ganz genauso. Ich habe da auch nicht viel hinzuzufügen, nur eine Sache noch. Bei Sargeant, da gibt es jetzt aktuell die Gerüchte, dass der vielleicht im nächsten Rennen schon ersetzt wird durch Andrea Kimi Antonelli, den Nachwuchsfahrer, der perspektivisch. Ja, glaubst du nicht? Hoffe ich auch nicht. Darauf will ich nämlich hinaus, denn bei Sargeant ist jetzt die Form ansteigend. Das haben wir auch gesehen. Auch in Japan hat er eigentlich ein ganz gutes Rennen gemacht. Da hat er dann selber noch den Fehler kurz vor Schluss gemacht. Aber man kann festhalten, es sieht so ein bisschen aus, als ob er so langsam vielleicht doch noch schafft und die Kurve kriegt. Und da wäre es jetzt sehr, sehr schade, wenn sich dieses Gerücht bewahrheiten würde. Wir werden sehen.
Wir drücken Daumen.
Weniger als 2 Wochen und springen zu Alpine. Die haben auch aufsteigende Form. Ich habe fast überlegt, also wir kommen gleich zu meiner Wertung, aber ich habe fast überlegt, ob ich da diesmal nicht ein bisschen zurückgegriffen habe, aber ich sehe, du siehst das ganz ähnlich. Also Pierre Gasly und Esteban Ocon. Pierre Gasly im Sprint-Qualifying 16., im Sprint 9., also fast hier in einen Punkt noch gekrallt. In der Qualifikation 12., im Rennen 12., solide Leistung von ihm und Ocon, sein Teamkollege, auch wie immer eigentlich relativ nah dran. Sprint-Qualifying 13., Sprint selber 15., Qualifikation 13. und im Rennen 10. Und er hat einen Punkt geholt. Und wir haben ja, glaube ich, besprochen, es war, soweit ich weiß, der erste Punkt für die Alpine in diesem Jahr. Ja, war er.
Korrekt.
Und du bewertest es mit welchen
Punkten? Ja, ich bewerte das hoch tatsächlich. Nicht ganz so hoch wie du, so viel kann ich schon mal sagen, aber so gut wie. Beide Piloten waren wirklich stark unterwegs für die Verhältnisse der Mannschaft in diesem Jahr, muss man so sagen, natürlich. Das ist alles relativ, aber wir haben es in der Highlights-Episode schon angedeutet. Der Alpine ist jetzt am Gewichtslimit. Es geht voran. Das Team bringt laufend neue Teile und kleinere Upgrades. Die tragen auch Früchte. Es gab schon aufsteigende Formen in den letzten Rennen. Und ja, mit dem ersten Punkt in diesem Jahr haben sie sich selbst jetzt belohnt in Miami. Hart erkämpft, aber wirklich verdient, ja, muss man so sagen. Pierre Gasly hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. Kleines Manko bei ihm, er hat im Sprint Qualifying leider es nicht übers Q1 hinaus geschafft, also übers SQ1 heißt es ja da. Ganz knapp, 16. Startplatz, du hast es gerade schon gesagt. Dafür hat er sich im Sprint sehr gut rehabilitiert, ist 9. geworden, hätte beinahe einen Punkt geholt, also er hätte am Samstag schon den ersten Punkt holen können. War recht knapp, aber trotzdem eine gute Sache. Ich bewerte Pierre Gaslys Leistung an diesem Wochenende mit, ja, doch sehr guten 8 Punkten. Wie gesagt, kleines Manko beim Sprint Qualifying und ein bisschen Pech im Sprint dann. Und im Grand Prix war er halt, ja, mit Rang 12 gut, aber ja, jetzt nicht überragend. Esteban Ocon hat es beide Male zumindest ins Q2 geschafft, in beiden Qualifyings. Das ist schon aller Ehren wert im Alpine. Und er hat dann im Grand Prix, ja, mit Rang 10 den ersten Punkt der Mannschaft in diesem Jahr geholt. Ich denke, das wird beiden, also sowohl Ocon als auch Gasly und der ganzen Mannschaft Auftrieb geben. Zudem, auch das haben wir in den Highlights schon erwähnt, ist mit David Sanchez jetzt überraschend ein, ja, hochrangiger und erfahrener technischer Direktor an Bord. Gute Verstärkung, meiner Meinung nach, wenn sich da die Ideen und die Ziele gleichgestalten. Und das war ja das Problem zwischen David Sanchez und McLaren, weswegen er da nach nur 3 Monaten wieder die Segel gestrichen hat. Wenn sie da einer Meinung sind und in eine Richtung arbeiten, kann das eine gute Geschichte werden, denke ich. Hoffen wir es. Esteban Ocon kriegt von mir auf jeden Fall für diese Leistung am Miami-Wochenende 9 Punkte.
Ja, ich bewerte tatsächlich den Gasly und den Ocon gleich und gebe beiden 9 Punkte, denn ja, Alpine auch als ganze Mannschaft hat einen großen Sprung nach vorne gemacht. Ich finde alles, was du gesagt hast, richtig. Bei mir der ausschlaggebende Punkt, im wahrsten Sinne des Wortes, warum er auch 9 kriegt, genauso wie Ocon, ist, dass er tatsächlich im Sprintrennen von 16 auf 9 geklettert ist. Das sind 7 Plätze, das ist nicht so leicht. Ja. Hat ja auch keinen Safety Car gegeben. Also das ist bemerkenswert. Deswegen gleicht es aus meiner Sicht das Ganze aus. Und ja, Platz 12, finde ich, ist dem Alpine auch weder absolut mega überragend, doch aber eher zur Tendenz dazu, als auch irgendwie, also auf keinen Fall unterdurchschnittlich. Also das ist auch nichts, was man unbedingt erwarten kann. Insofern bin ich sehr gespannt, wie es bei den Kameraden aus Frankreich weitergeht. Die haben es sich auch verdient, haben jetzt gute Arbeit geleistet. Und wir springen zu Haas. Die haben 7-mal mehr Punkte, aber das ist auch kein Wunder, wenn Alpine nur einen hat, dann hat Haas 7. Hülkenberg ist im Sprint-Qualifying 10. geworden, im Sprint selber 7. im Rennqualifying 9. und im Rennen 11. Sein Teamkollege Magnussen ist 14. im Sprintqualifying geworden und im Sprintrennen 18. Da hat er ja seine 30 Stunden Strafe bekommen, also 35 Sekunden waren es. Und im Qualifikation zum eigentlichen Rennen am Sonntag 19. und im Rennen selber auch nur 19. Das heißt also wirklich, schlechter geht es fast gar nicht. Und Hülkenberg zeigt, dass es wesentlich besser geht mit einem Haas. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Bewertung.
Ja, ach Gott. Ja, das ist auf jeden Fall ein Team, wo die Schere relativ weit auseinander geht, das ganze Jahr über schon. Manchmal hat Kevin Magnussen ein gutes Wochenende, da kann er mit dem Hülkenberg einigermaßen mithalten, stellt das Auto ab und zu auch mal vor ihn, aber da muss schon ein bisschen was zusammenkommen. Nico Hülkenberg ist auf jeden Fall sehr konstant vorne dabei. Und ja, holt aus dem Haas eigentlich eine ganze Menge raus über die ganze Saison schon. So auch in Miami. Beide Male im Q3 wieder, ja, saustark unterwegs. Punkte im Sprint diesmal nur. Im Rennen war er nur eine Sekunde hinter Ocon, also hätte es vielleicht auch noch geschafft. Der Haas hatte aber tatsächlich ein bisschen Probleme über das gesamte Wochenende hinweg. Tatsächlich auch wie die meisten anderen Teams. Also wir kommen später noch zu Verstappen, der hat sich da am prominentesten beschwert. Dieses Miami scheint echt eine ganz merkwürdige Strecke zu sein. Die meisten Piloten haben große Schwierigkeiten gehabt, während der Qualifyings die Reifen am Leben zu halten. Alex Albon, erinnere ich mich noch an den Funkspruch, da hieß es ja, irgendwie nach 3-4 Kurven sind die Reifen einfach schon durchgekaut und er kann da nichts mehr machen. Er hatte ja auch im Qualifying mal und im Rennen einen schlimmen Verbremser. Da hat man es deutlich gesehen bei Alex Albon und ja, viele haben sich beschwert. Wir haben einen seltenen Fehler von Max Verstappen gesehen. Also der ganz glatte Asphalt und die Streckenbeschaffenheit insgesamt macht es all wirklich sehr, sehr schwierig. Ebenso Haas, bei denen sind wir ja gerade, der Haas kam eigentlich nur richtig mit den Medium-Reifen zurecht. Auf allen anderen Reifenmischungen waren sie ja nicht ganz konkurrenzfähig, muss man sagen. Das führte wahrscheinlich dazu, dass der Nico Hülkenberg im Rennen dann nicht so gute Chancen hatte. Im Sprint waren ja fast alle auf dem Medium-Reifen unterwegs. Da ging es gut, da hat er auch Punkte geholt. Im Rennen knapp an den Punkten vorbei. Trotzdem eine sehr, sehr, sehr gute Leistung. Nicht überragend, deswegen gebe ich dem Hülkenberg in Anführungsstrichen nur 9 Punkte. Kevin Magnussen hat dafür ja den ein oder anderen Rekord gebrochen, glaube ich, an diesem Wochenende. Ich meine, er hatte insgesamt 75 Strafsekunden in Sprint und im Grand Prix zusammengerechnet. Ich weiß nicht, wie viele Strafpunkte er geholt hat über das ganze Wochenende. Es waren etliche, er steht ja jetzt bei 10. Zwei noch, dann gibt es wirklich ein Rennen in Sperre. Also es ist knapp, es ist echt knapp. War ein komplettes Wochenende zum Vergessen. Er hat sich versucht, da noch ein bisschen rauszureden. Er musste hier für den Hülkenberg wieder fahren. Aber das haben wir auch in den Highlights schon besprochen. Nehme ich ihm dieses Mal nicht ab. Pace im Auto war einigermaßen okay. Wenn man jetzt die ganzen Strafsekunden, also wenn man von den Strafsekunden absieht, war er ja gar nicht so schlecht unterwegs. Er konnte sich ja auch im Sprinter wirklich sehenswert mit Lewis Hamilton duellieren. Gut, da ist er ein paar Mal übers Limit gegangen, aber wenn wir davon ausgehen, dass er da fair geblieben wäre, wäre es ja trotzdem ein cooles Duell gewesen. Ja. Und dass ein Haas mit einem Mercedes kämpft, das haben wir ja dann auch Hamilton gegen Hülkenberg auch im Rennen gesehen. Also die sind scheinbar von der Pace ähnlich unterwegs, was entweder sehr für Haas oder sehr gegen Mercedes spricht. Da liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Dafür, dass er grundsätzlich gut bei der Musik dabei war, solange das Messer nicht zwischen den Zähnen hatte, der Kevin Magnussen, glaube mit diesen anderthalb geschlossenen Augen kann ich ihm 2 Punkte geben. Wie gesagt, Hülkenberg 9, Kevin Magnussen 2.
Ja, ich gebe Hülkenberg tatsächlich einen Punkt mehr, ich gebe ihm 10. Das hat er wirklich top gemacht, also Sprint-Qualifying Sprint selber ging fast nicht besser. Da hat er ja auch allerseits sehr, sehr großes Lob dafür bekommen. Und in Qualifikation zum Rennen hat er sich sogar einen Platz besser qualifiziert als im Sprint-Qualifying und im Rennen, gut, in Anführungsstrichen nur Elfter. Aber da kommt halt noch ein bisschen mehr dazu. Ne? Also wie gesagt, Safety-Car-Phase, es ist auch ein bisschen länger. Dann kann man vielleicht auch gewisse Plätze einfach nicht so halten, wie man es sonst könnte. Deswegen, ich würde sagen, insgesamt kannst du aus dem Auto fast nicht mehr rausholen. Er hat es super gemacht auf einer Strecke, die, wie du richtig gesagt hast, keine Fehler verzeiht. Hat er eigentlich auch keinen gemacht und hat sich auch zwischenzeitlich duelliert, mit Lewis Hamilton. Das war dann im Rennen selber. Und das war sehr sehenswert und hat gezeigt, dass es auch fair geht. Beziehungsweise ohne sich Strafpunkte und Strafsekunden einzusammeln. Deswegen 10 Punkte für ihn. Und Kevin Magnussen bekommt von mir auch 2. Den einen Punkt hätte ich ihm eigentlich am liebsten gegeben, weil es mich wirklich geärgert hat, wie er nicht nur sich auf der Strecke verhalten hat. Diese Divebomb gegen Hamilton, die war wirklich einfach so ein Blockversuch, finde ich, der wirklich leicht über den Rand der Legalität, was in der Formel 1 erlaubt ist, aus meiner Sicht rausgeht. Und vor allem, was mir aber nicht gefallen hat, ist, dass er das so unumwunden zugegeben hat und das einfach billig in Kauf genommen hat, weil wenn jeder so fahren würde, wir in der Folge gestern in den Highlights ja auch schon besprochen, dann wäre das Ganze irgendwie auch nicht mehr durchführbar. Dann kann man sich das Ganze nicht mehr anschauen und auch sparen. Aber was man ihm, finde ich, trotzdem minimal zugute halten muss, er hat gekämpft und er hat, ob man das jetzt gut fand oder nicht, für Spannung und Unterhaltung gesorgt. Also die 2 Punkte, die gebe ich ihm dann doch. Und da springen wir zu den Racing Bulls mit Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda. Die sind schon bei 19 Punkten und gerade so ein bisschen nach hinten und nach vorne gut Luft. Zu Aston Martin sind es dann doch noch eine ganze Ecke mehr Punkte, 23 an der Zahl. Nach hinten haben sie jetzt eigentlich auch ganz gut Abstand. Aber die haben auch Rückenwind sozusagen. Daniel Ricciardo ganz extrem, zumindest mal im Sprint. Da hat er nämlich in der Sprintqualifikation 4 und in der im Sprintrennen selber auch Platz 4 geholt und war zwischendurch sogar auf Platz 3 nach dem Start, hat er gut gemacht, aber dann kam der tiefe Fall im Rennen, beziehungsweise in der Qualifikation Platz 18 und im Rennen Platz 15. Yuki Tsunoda hat es so ein bisschen umgekehrt gemacht, der hat sich gedacht, heute ist Gegenteiltag jeweils und hat im Sprintquali 15. Platz sich gesichert und ist dann aber auch sehr, sehr weit nach vorne gekommen. Ähnlich wie das Gasly gemacht hat, hat er 7 Positionen gut gemacht und ist 8. geworden am Ende. Und in der Quali fürs Rennen 10. und im Rennen 7. Also hat da auch fast das Maximum rausgeholt, was man normalerweise so von einem Racing Bull erwarten könnte. Was ist deine Bewertung?
Ja, meine Bewertung in dem Fall ist schwierig. Also gerade mit Ricciardo habe ich mir sehr, sehr schwer getan. Würde man nur Sprint-Quali und den Sprint selbst hernehmen, wäre es einfach eine glatte 10 von 10. Das hat er super gemacht. Ja. Einige haben schon von der Wiederauferstehung des Daniel Ricciardo gesprochen. Und das sah gut aus. Wir haben es ja auch in den Highlights thematisiert. Er hat da wirklich aus vollem Herzen wieder gelacht, gegrinst von einem Ohr bis zum anderen. Er war wirklich guter Dinge. Ja, und dann 3 Stunden später P18, in der Quali. Er ist ja dann noch mit, ich glaube, einer Strafe belegt worden und musste dann als ganz letzter starten. Also ins Rennen ist er dann von Platz 20 gegangen. Ja, da steckst du natürlich die ganze Zeit im Verkehr und da geht es dann einfach nicht voran. War sehr, sehr durchwachsen. Ich baue einfach mal darauf, dass er grundsätzlich wieder eine gute Connection zu seinem Rennwagen gefunden hat und auf dem guten Ergebnis aus dem Sprint aufbauen kann. Ich gebe trotzdem nur 7 Punkte. Ja. Dafür war einfach der Rennsonntag und da gilt es ja dann letztendlich. Einfach zu schwach und auch die Diskrepanz zum Teamkollegen, auf den ich jetzt zu sprechen komme. Yuki Tsunoda hat sich im Sprint-Qualifying immerhin ins SQ2 gerettet. Ja, er war zwar nur 15., aber immerhin, das ist okay, kann man schon machen. Er hat es dann ja besser gemacht im richtigen Qualifying zum Rennen. Da war er im Q3 unterwegs und ging dann von Startplatz 10 in den großen Preis. Aber entscheidender ist, sowohl im Sprint als auch im Rennen selbst konnte er Punkte holen. Das ist sehr wertvoll. Er hat sich in beiden Fällen nach vorne gearbeitet und auch wirklich tapfer und mit dem richtigen Maß an Aggression und Verteidigungslust, sage ich mal. Im Sprint hat er ja sich ein wirklich sehenswertes Duell mit Lewis Hamilton auch geliefert. Den Punkt hat er geerbt, weil Lewis Hamilton tatsächlich bestraft wurde dann auch, muss man natürlich auch fair anerkennen. Aber Yuki war halt zur Stelle und hat den Punkt dann eben abgegriffen, als es einen abzugreifen gab. Super, super Leistung, war trotzdem nicht überragend, war aber sehr gut und sehr gut bewerten wir in der Regel mit 8 oder 9. In dem Fall gebe ich dem Yuki 9 Punkte, Ricciardo 7, Yuki Tsunoda 9. Du bist anderer Meinung.
Spannend, ja. Ja, ich bin etwas anderer Meinung, aber ich gebe dir recht, also das ist ganz schwierig, die zu bewerten und ihr könnt euch gerne mal auch in den Kommentaren hier unter dem YouTube-Video, wenn ihr das YouTube-Video schaut und nicht den Podcast hört, den Autopodcast, gerne melden und sagen, was ihr den beiden denn gegeben hättet, beziehungsweise wie ihr die Leistung fandet oder wen ihr besser fandet in Miami von den beiden Racing Bull-Fahrern. Ich mache es möglichst kurz, du hast ja auch schon fast alles gesagt, Daniel Ricciardo schwer zu bewerten, aber ich gebe ihm 8 Punkte trotzdem, einen mehr als du ihm gegeben hast. Ich sehe es genauso, 10 von 10 hätte ich ihm gegeben, wenn man den Samstag isoliert betrachtet hätte. Und das Rennen, da hat er natürlich auch so ein bisschen das Dilemma gehabt, aufgrund seiner schlechten Qualifikationsleistung, dass er da in einem DRS-Train rumgehangen war. Da war nämlich ein Riesenhaufen Autos noch vor ihm und das hätte wahrscheinlich, wenn er vor denen hätte fahren können, überhaupt kein Problem irgendwie bereitet, weil er sicherlich eine größere Pace hatte. Also da war namentlich Zhou Guanyu im Sauber vor ihm, Oscar Piastri, gut, den hat es irgendwie nach hinten gespült nach der Berührung mit Sainz. Aber dann waren noch die beiden Alpines vor ihm und noch Nico Hülkenberg im Haas. Und ich glaube, die hätte er allesamt knacken können, wo es dann ein bisschen eine größere Lücke gab, war zu Fernando Alonso. Der war dann nochmal ein Stückchen weiter vorne, außerhalb vom DRS-Fenster. Beziehungsweise hat Esteban Ocon da hinter sich gehalten, so knapp 1,5 Sekunden. Und George Russell kam dann davor nochmal mit 2,5 Sekunden Vorsprung. Und davor dann Yuki Tsunoda mit weiteren 8 Sekunden. Also um es kurz zu machen, Yuki Tsunoda hat es schon an dem Tag besser gemacht. Aber auch Yuki Tsunoda kriegt von mir 8 Punkte, weil er eben am Samstag beziehungsweise eben im Sprint-Qualifying und Sprint eine schlechtere Leistung gezeigt hat. Wobei man sagen muss, Sprint Platz 8 ist ja auch sehr, sehr gut. Also beide eigentlich in sehr guter Form. Und damit würde ich sagen, Dave, springen wir zu Im Kreis Fragen, unserem großen Quiz. Und dann würde ich direkt mal dich fragen, wie viel steht es überhaupt?
Es steht tatsächlich aktuell 4-3. Du hast 4 von 5 Fragen bisher richtig beantwortet. Ich habe mir lange Zeit schwer getan, aber die letzten 3, glaube ich, konnte ich dann doch richtig beantworten. Somit steigen wir doch mal ein in eine neue Runde. Die Frage der Fragen ist natürlich immer, wer liegt vor? Ja.
Du darfst gerne vorlegen und mich
fragen. Ich darf gerne vorlegen. Okay, ja. Dann hoffe ich wie immer, dass wir nicht eine ähnlich geartete Frage haben. Ich muss mir auch für eine entscheiden von meinen, die ich hier habe. Ich glaube, ich stelle dir jetzt mal die, von der ich denke, dass sie leichter zu beantworten ist. Ich weiß nicht, inwiefern das natürlich in der Übertragung zur Sprache kam oder vielleicht weißt du es auch selbst oder du kannst es dir sogar herleiten. Pass auf, Folgendes. Max Verstappen hat saisonübergreifend seine 7. Pole Position geholt, also 6 in diesem Jahr, 6 aus 6 Rennen und Abu Dhabi letztes Jahr stand er auch auf Pole, macht in Summe 7 hintereinander. Dieses Kunststück haben außer ihm aber nur 4 weitere Piloten vollbracht. Jetzt wüsste ich von dir gerne, welche weiteren 4 Piloten jeweils 7 Pole Positions in Reihe holen konnten.
Also außer Max Verstappen, ja?
Also Max Verstappen außer Max Verstappen. 4 Namen, genau.
Also, wenn ich da an die letzten Dominatoren denke, die mir so spontan einfallen, würden mir 3 direkt einfallen. Also ich würde sagen, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton und Michael Schumacher. Und glaube ich, müsste man wahrscheinlich noch, ich überlege gerade noch, aber müsste wahrscheinlich ein bisschen die Zeit noch zurückdrehen, vermute ich. Denn Nico Rosberg wird es nicht geschafft haben, dafür war das Battle zu stark mit Hamilton. Fernando Alonso hat zu viel mit Michael Schumacher zu tun gehabt. Ich würde eher sagen Prost oder Senna, aber die haben sich ja auch Sauers gegeben, aber die waren ja auch nicht immer im gleichen Team und hatten die gleichen Voraussetzungen. 7 hintereinander, ja, hast du gesagt.
Ja, das ist schon eine ganze Menge.
7 hintereinander, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht, aber das wäre ins Blaue geraten, dass es vielleicht Damon Hill geschafft hat, wenn da alles zusammengekommen ist durch die Schumacher-Sperre. Und ich gehe jetzt mal auf den drauf, weil Senna und Prost würde ich jetzt vermuten, aber da gab es so viele Leute, die ähnlich gut waren, mit denen sie sich gebettelt haben. Ich glaube dass es vielleicht Damon Hill war, der in dieser Zeit dann davon profitieren konnte, als Schumacher mal wegen seiner schwarzen Flagge so ein bisschen eine Sperre hatte und davor und danach halt auch die Poles geholt hat, insgesamt dann auf 7 Stück gekommen ist. Aber irgendwas sagt mir, dass ich gerade meinen Punkt verloren habe.
Dann rekapitulieren wir 4 Namen. Du hast gesagt Hamilton.
Ja.
Das ist korrekt. Du hast gesagt Michael Schumacher. Mhm. Das ist auch korrekt. Du hast gesagt Sebastian Vettel. Das ist leider nicht korrekt. Auch Damon Hill ist leider nicht richtig. Es waren tatsächlich Hamilton und Schumacher auf jeden Fall. Adam Prost hat es geschafft, 1993, als er im komplett überlegenen Williams gefahren ist. Senna hat es sogar 2-mal geschafft. Also Senna hat es 2-mal geschafft.
Wow, okay, also ich hatte eigentlich alle hintereinander zu holen. Irgendwie in der Auswahl.
Ja, aber hab's nicht zusammen die Auswahl bekommen. War nicht schlecht, aber du hast dich leider für die Falschen entschieden. Tut mir leid, ich konnte dir da heute nicht allzu viel helfen, sonst hätte ich mich verraten. Gibt leider keinen Punkt, es steht 4-3 und jetzt muss ich mal gucken, ob ich ausgleichen kann. Das wäre doch mal was.
Ja.
Was hast du für eine Frage für mich, mein Lieber?
Oh, also ich habe eigentlich in meiner Recherche so ein paar Sachen gefunden, da könnte ich in einem Absatz dir 3 Fragen stellen, die wären alle irgendwie richtig witzig.
Ja, das ist doch geil. So reich an schönen Dingen ist die Formel-1-Historie. Ach, ich liebe diesen Sport.
Also ich freestyle jetzt gerade mal. Ich wollte die Frage eigentlich ein bisschen anders stellen, aber ich mache es jetzt ein bisschen schwieriger und interessanter. Ich weiß nicht, ob es überhaupt schwieriger ist. Es könnte eine Frage sein, die ultra einfach ist für dich oder halt wirklich schwierig. Also, der einzige Tipp, den ich dir gebe, du weißt, wie ich meine Fragen normalerweise stelle. Das heißt, also irgendwie hat es was mit dem Aktuellen zu tun, aber auf die Vergangenheit projiziert. So.
Alles klar.
Ich glaube, die einfache Frage, aber das ist nicht die Frage jetzt gewesen, irgendwie zu sagen, der letzte McLaren-Sieg oder in den letzten 12 Jahren, wie oft hat McLaren gewonnen? Und da wäre es die richtige Antwort zweimal, und zwar einmal Daniel Ricciardo 21 und jetzt Norris, und davor ist es wirklich 12 Jahre lang nicht der Fall gewesen. Also seit Norris praktisch jetzt gewonnen hat, war es nur Daniel Ricciardo und davor wahrscheinlich irgendein David Coulthard oder Mika Häkkinen. So, aber das will ich nicht fragen. Ich frage dich, der McLaren-Rennstall, der geht ja zurück auf den legendären Bruce McLaren. Ja?
Jawohl.
Der ist ja auch Formel-1-Fahrer gewesen. Und
das stimmt.
Wo und wann hat der denn seinen ersten Formel-1-Sieg errungen? Ich brauche die Strecke. Und das Jahr ist dann gar nicht so schwierig.
Oh my goodness. Tatsächlich habe ich das letztens sogar irgendwo gehört, bin drüber gestolpert, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Ich habe es mir nicht gemerkt. Oh, shit. Nee, da muss ich komplett passen. Da,
sicher?
Da sehe ich schwarz. Da sehe ich, irgendwann
ich
in den 60er Jahren, aber ja. Okay.
Ja, und was glaubst du, in welchem Land und welcher Kontinent? Und
kann sein, dass ich es im Zusammenhang mit dem Japan Grand Prix gehört habe, aber auch da bin ich mir nicht sicher. Nee, ich weiß es echt nicht. Lass uns da nicht lang rummachen.
Ich merke, du bist zu weit weg. Ich kann dir,
ja.
Also, 1959, Saisonfinale.
Oh, 59 schon sogar.
Der erste United States Grand Prix, das wäre so die Brücke Nummer 2 gewesen. Das ist ja jetzt nicht der United States Grand Prix, aber es war der erste Formel 1 Grand Prix auf US-amerikanischem Boden, und der war auch nur einmal, und zwar 59 in Sebring,
oder?
Florida. Ja,
ah, Sebring.
Das war gleichzeitig das Saisonfinale, und da haben Jack Brabham, Stirling Moss und Tony Brooks sich noch duelliert um den Weltmeisterschaftstitel, und gewonnen hat dann aber Bruce McLaren und hat da seinen ersten Formel-1-Sieg errungen. Brabham ist Vierter geworden, McLaren, und auch da ist die Brücke, die dritte Brücke in die Neuzeit, deswegen habe ich auch nicht gewusst, was ich da fragen soll bis jetzt. Die dritte Brücke in die Neuzeit ist, Bruce McLaren war tatsächlich zu diesem Zeitpunkt der jüngste Formel-1-Rennsieger bis zu diesem Zeitpunkt. Er war damals 22 Jahre, 3 Monate und 12 Tage alt. Und ich hätte
Lando Norris ist nicht so weit weg davon.
Ich hätte gerne gefragt, wer ist nicht so weit weg davon, aber der Fahrer, der es dann nach ihm geschafft hat, diesen Rekord zu brechen erstmals, der fährt auch heute noch im Grid, und er heißt nicht Max Verstappen.
Nee, Alonso, glaube ich, ne, war dann In Ungarn
richtig,
damals.
Richtig. 2003 in Ungarn war der nämlich 22 Jahre und ziemlich genau 3 Monate jünger als McLaren damals. So.
Ja, crazy.
Spannende Geschichten, die man da auch mal lernt, finde ich, oder?
Total geil, ja. Danke.
Das
leider keine Punkte für uns diesmal. Es bleibt also beim 4:3.
Es steht weiterhin 4:3.
Hättet ihr es denn gewusst? Hättet ihr eine oder beide Fragen richtig beantworten können? Schreibt uns gerne irgendwie rein in die Kommentare oder via Instagram. Ihr wisst ja, wie ihr mit uns in Verbindung treten könnt. Harte Nüsse heute auf jeden Fall, die wir nicht knacken konnten. Vielleicht ja ihr. Lasst uns wissen. Wir machen mal weiter. Ja, auf jeden Fall. Macht immer Spaß. Wir machen weiter mit unserer Fahrerbewertung. Auf geht's.
Und wir machen weiter mit dem Team, in dem besagter Fernando Alonso auch weiterhin wütet, mit 42 Punkten, also das Team mit 42 Punkten, und das nennt sich Aston Martin. Fernando Alonso hat jetzt ein nicht so wahnsinnig tolles Wochenende gehabt. Es ist 8. im Sprint-Qualifying, 17. im Sprint, 15. im Qualifying und dann aber noch 2 Pünktchen im Rennen mit Platz 9. Lance Stroll, sein Teamkollege, ist bemerkenswerterweise vor ihm gelandet im Sprint-Qualifying, ist dann ausgeschieden im Sprintrennen, ist 11. geworden in der Qualifikation, auch da, also in der Qualifikation besser als Fernando Alonso, aber im Rennen dann weit, weit hinter ihm gelandet und ist nur 17. geworden. Und jetzt muss ich als Erster, und ich mache kurz 6 Punkte für Alonso, das war einfach nicht überzeugend im Sprint selber und im Qualifying, da hat es einfach nicht so wirklich gepasst für ihn. Im Sprint Qualifying und im Rennen selber, da hat das wiederum ganz gut gemacht. Also er hat auch da eine gute Recovery hingelegt im Rennen. Und insgesamt finde ich, wenn man jetzt so alles zusammennimmt, das komplette Wochenende, ist es halt immer so ein bisschen speziell mit den Sprints, dann würde ich ihm, weil es Fernando Alonso ist, tatsächlich nur 6 Punkte geben, was eine gute, aber keine sehr gute Leistung ist und so ziemlich das, was man wahrscheinlich von ihm erwarten kann. Wenn ich nur das Rennen selber nehme, dann würde ich ihm wahrscheinlich dann 1-2 Punkte mehr geben, aber on average, sage ich mal, 6 für ihn und für Lance Stroll 1 Punkt weniger. Ich habe mir überlegt, ihm vielleicht sogar nur 4 zu geben, weil das wirklich in den beiden Races eigentlich nicht wirklich akzeptabel war, aber in den Qualis hat er sich wirklich gut geschlagen, aber es ist halt wie bei Stroll immer meistens dieses alte Lied, er hat ziemliche Schwankungen und teilweise auch an einem Wochenende. Ja, ich sehe, du siehst es nicht viel anders, was die Bewertungen angeht, aber du bist ein bisschen gnädiger mit Stroll.
Tatsächlich, ja. Ich gebe beiden Piloten 6 Punkte. Bei Alonso war es wirklich ein relativ unspektakuläres Wochenende für seine Verhältnisse. Er ist zweimal in Qualifikationssitzungen hinter seinem Teamkollegen gelandet. Das ist sehr ungewohnt. Kann man natürlich vielleicht Rückschlüsse darauf ziehen, dass der Aston Martin oder zumindest Alonso speziell vielleicht mit der Strecke auch nicht so wirklich gut zurechtkommt. Vielleicht hatten sie unterschiedliche Setups und beim Stroll hat es besser funktioniert als beim Alonso. Alle Spekulationen wissen wir tatsächlich nicht. Ich habe da auch nichts dazu gehört, leider. Sonst würde ich da gerne ein bisschen mehr Klarheit schaffen. Von außen betrachtet sah es aber so aus, als hätte sich Alonso ein bisschen eine kleine Pause gegönnt. Zumindest bis zum Rennen. Da war er ja dann streckenweise wirklich wieder bärenstark unterwegs. Ich glaube, es war ein bisschen wie bei Haas. Also auf der einen Reifenmischung ging der Aston Martin besser als auf der anderen. Und, naja, trotzdem, es ist halt Alonso, auch wenn er ein schlechtes Wochenende hat, holt er halt Punkte, ja. Rang 9 im Rennen, 2 Punkte, auch an einem, unterdurchschnittlichen Wochenende für seine Verhältnisse. Ich bewerte es relativ durchschnittlich mit 6 Punkten, was er da fabriziert hat, der Kollege. Lance Stroll ist schwierig. Im Sprint ist er unverschuldet gleich in der ersten Kurve rausgekegelt worden von Lewis Hamilton eben. Da gab es da diese Kettenreaktion ausgelöst von Hamiltons doch über etwas übermotivierte Manöver.
Ja, beide auch davon
betroffen. Genau, waren, beide. Ja. Aston Martins waren betroffen. Lando Norris wurde dann ganz rausgekickt und Lance Stroll letztendlich dann auch. Im Rennen hatte er auch Pech. Da ging es strategisch irgendwie nicht so richtig in seine Richtung für Lance Stroll. Früh an der Box gewesen. Dann kamen die Safety Cars halt leider zur Unzeit und dadurch wurde er halt nach hinten gespült und konnte sich dann auch nicht mehr großartig nach vorne arbeiten. Aber, und deswegen kriegt auch Lance Stroll von mir 6 Punkte, er war grundsätzlich vom Tempo her auf Alonso-Niveau, teilweise sogar ein bisschen drüber in den Qualifyings. Das ist aus seiner Perspektive schon ein großer Lichtblick und den würdigen wir mal mit zumindest einer ordentlichen Bewertung. Von dir gibt es 5 Punkte, von mir gibt es 6 Punkte für Stroll und für Alonso. Und wir kommen zu Mercedes.
Da wird es wieder ein bisschen schwieriger, oder? Von der Bewertung her. 22, würde ich sagen. 22 Punkte sind die vor Aston Martin mit 64 insgesamt und satte 60 hinter McLaren. Also die sind gerade so ein bisschen in Niemandsland. Nur noch vierte Kraft. Das hatten sie sich anders vorgestellt in der Saison. Und Hamilton hat das Wochenende folgendermaßen abgeschlossen. Im Sprint-Qualifying 12., im Sprint 16., da ist er eigentlich weiter vorne gelandet, aber hat ja dann seine Strafe bekommen. In der Qualifikation zum Rennen 8., im Rennen 6., George Russell ist im Sprint-Qualifying 11., im Sprint 12. und in der Quali fürs Rennen 7. und im Rennen 8. geworden. Ja, ich finde beide recht schwierig zu bewerten, um ehrlich zu sein. Bei Hamilton, da war ich so zwischen 7 und 8 Punkten. Ich gebe ihm 8, weil das Rennen wirklich sehr, sehr, sehr gut war. Und weil er im Sprint tatsächlich ja mehr oder weniger auch sabotiert wurde von Magnussen. Da kann er nicht so viel dafür. Für die Strafe dann wiederum eher. Ich habe mich schwer getan zwischen 7 und 8. Bei mir ist es so, das Zünglein an der Waage der Sonntag, beziehungsweise eben die Quali für den Sonntag am Samstag. Und bei Russell, auch schwierig. Der war im Rennen und in der Quali zum Rennen gar nicht mal weit weg von Hamilton, aber dann am Freitag im Sprint-Qualifying und im Sprint insgesamt hat er es dann schon deutlich schlechter gemacht und er hatte keinen Magnussen, der ihn da mehr oder weniger mit allen Mitteln von der Strecke schubsen wollte, so fast schon. Das war auf jeden Fall eine schlechtere Leistung und bei dem habe ich auch zwischen 6 und 7, habe ihm dann aber doch nur 6 gegeben. Was, wie gesagt, heißt, dass es ein gutes, aber halt kein sehr gutes Wochenende für ihn war. Und so sehe ich das insgesamt auch, wenn man mal so den Schnitt insgesamt mal sich anschaut und auch die Leistung. Kann er tatsächlich besser. Also hat er auch schon öfters gezeigt. War insgesamt, glaube ich, somit die schwächste Vorstellung von ihm in diesem Jahr, wo er ja schon viele gute hatte. Das muss man natürlich auch sagen. Ne? Also so viel von mir zu den beiden Mercedes-Fahrern.
Ja, schwierige Kiste, ja. Ich fand es auch sehr kompliziert. Aber wertungstechnisch liegen wir am Ende des Tages gar nicht so weit auseinander. Ich bin mit Lewis Hamilton ein bisschen strenger. Von mir kriegt der Lewis Hamilton nur 7 Punkte. Grundsätzlich gehe ich voll mit bei allem, was du sagst. Aber ich hänge ihm seinen Fehler am Start beim Sprint tatsächlich noch ein bisschen an und gebe ihm dafür einen Punktabzug. Er hat das sofort gesagt, hier war eine Lücke, er hat versucht da reinzustechen, so nach alter Senna-Manier, ne? Wissen wir ja. Aber es ging halt nicht gut, auf der Innenseite war halt noch weniger Grip als sonst überall und dementsprechend hat er die Kurve nicht ganz bekommen und hat dann tatsächlich 3 Kollegen mit ins Unheil gerissen. Er selbst hat keinen Schaden davon getragen, was die ganze Sache noch ein bisschen bitterer macht. Er wurde dann bestraft, ja, aber trotzdem, er hat das Rennen von Norris komplett zerstört. Er hat Lance Stroll dann auch aus dem Rennen genommen de facto. Und ich bin mir auch sicher, dass der Alonso was abbekommen hat. Das war schon ein relativ heftiger Zusammenstoß. Gut, kann jedem mal passieren, ja, auch einem 7-fachen Weltmeister. Positiv betrachtet könnte man sagen, er ist trotzdem racy wie eh und je und hat Bock und ist motiviert und will halt nach vorne. Das hat er ja dann am Sonntag auch bewiesen und da deutlich besser gemacht zum Glück. Deswegen war es ja auch eine gute Leistung. Also 7 Punkte bedeutet ja immer noch wirklich ein gutes Rennen insgesamt, ein gutes Wochenende mit einigen Höhen und Tiefen. Am Ende des Tages stehen wertvolle Punkte fürs Team auf jeden Fall. Das ist das Allerwichtigste und ja, 7 Punkte von mir ist auch nicht so schlecht. George Russell war anonym, ganz, ganz ähnlich im Prinzip wie ein Bottas zum Beispiel. Man hat wenig gesehen von George Russell an diesem Wochenende. Er hat sich schwer getan, aber irgendwie war er dann trotzdem immer bei der Musik. Ja, in den beiden Qualifyings war er vor Lewis Hamilton. Muss man auch mal schaffen. Ja? Also statistisch betrachtet der beste Qualifier der Formel 1, ja? Mit 103 Pole Positions und sich da konsequent, auch an dem schlechten Wochenende, sei mal, davor zu platzieren, gehört auch was dazu, definitiv. Und auch im Grand Prix hat George Russell ja Punkte geholt, auch wertvoll fürs Team. Weil man ihn nicht gesehen hat im TV-Bild, heißt es ja nicht, dass er nicht trotzdem gut performt hat. Das hat er definitiv, aber er hat nichts richtig Großes vollbracht an diesem Wochenende. Deswegen bewerte ich seine Leistung mit mageren 6 Punkten. Aber trotzdem nicht so schlecht. Immer noch überdurchschnittlich. 7 für Hamilton, 6 für George Russell. Wir kommen zu McLaren. Auch da wird es spannend.
Die haben zusammen 124 Punkte als Team in der WM und die werden wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr einsammeln. Die sind ja jetzt mit dem Upgrade, mit dem vollen Upgrade bei Norris und mit dem halben Upgrade bei Piastri schon wirklich super unterwegs gewesen. Und da können wir uns auf noch spannende Rennen in Zukunft freuen. Norris ist im Sprint-Qualifying 9. geworden, im Rennen, nachdem ihn Hamilton rausgekegelt hat, also im Sprintrennen ausgeschieden, hat es nicht ins Ziel geschafft, ist da gleich direkt rausgeflogen. In der Quali zum Rennen 5. und im Rennen, wie wir alle wissen, 1. sein erster Sieg, also das mehr als bemerkenswert. Und Oscar Piastri gar nicht mal so viel schlechter unterwegs gewesen, im Grunde von der Pace her, 6. im Sprint-Qualifying, 6. im Sprint, 6. im Qualifying und dann nur 13. im Rennen, aber das lag daran, dass er die Berührung mit Sainz hatte und da weit zurückgefallen ist, nachdem er sein Frontflügel oder beziehungsweise die komplette Nase ausgetauscht werden musste. Ja. Ich mach's kurz. Norris kann ich gar nicht anders als 10 geben. Kann ich gar nicht. Eigentlich ist es auch falsch. Er ist ja nur im Sprint-Qualifying 9. geworden, aber ich denke, er hätte da einige Plätze gut gemacht und konnte es aber nicht, weil er rausgekegelt wurde. Im Qualifying selber ist er nah am Optimum dran gewesen, finde ich. Also es ist ja immer noch Red Bull und die beiden Ferraris, die da und natürlich sein Teamkollege, die da noch mitmischen. Mhm. Das hat er schon gut gemacht und im Rennen, ja, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, glaube ich. Das kann man nicht viel besser machen. Im Endeffekt, wer gewinnt, hat recht und wer gegen so eine Konkurrenz aktuell auch sich durchsetzt, Upgrade oder nicht, der hat eigentlich schon auch immer recht. Also allein deswegen gebe ich ihm 10 Punkte. Vielleicht, wenn es nicht sein erster Sieg gewesen wäre, 9, aber das hat er sich wirklich verdient aus meiner Sicht. Und Oscar Piastri, dem gebe ich 8. Der hat es auch wirklich super gemacht. Ich muss aber sagen, dass er trotzdem seine Problemchen hat. Er würde von mir vielleicht 7 bekommen, wenn er erfahrener wäre und so eine Performance hingelegt hätte. Ich finde, er ist immer so ein bisschen angreifbar in so direkten Duellen, wo es dann um Bremsduelle geht. Da ist er dann schnell mal neben der Strecke, verbremst sich, riskiert da irgendwie die Reifen dann auch zu zerstören. Das ist ihm mehrere Male passiert jetzt auch bei dem Rennen. Und ja, für den Move von Sainz kann er nichts. Sainz ist da auch zu Recht bestraft worden und deswegen gebe ich ihm da 8 statt 7. Ja, und jetzt bist du dran.
Jetzt bin ich dran. Ja, also kontroverse Meinung. Ich gebe Lando Norris keine 10 Punkte tatsächlich. Von mir kriegt er in Anführungsstrichen wirklich nur 9. Und im Prinzip genau, wie du das gesagt hast, ja, ich denke, im Sprint Qualifying wäre mehr drin gewesen. Ich glaube, das Team war ein bisschen überrascht davon, dass sich die meisten anderen auf dem Softreifen, der ja da im SQ3 ja vorschriftsmäßig wirklich an allen Autos dranhängt, dass die sich deutlich verbessern konnten. Er konnte das nicht. Ich weiß nicht, ob er einen Fehler drin hatte oder ob einfach das Setup dann nicht zum Reifen gepasst hat oder ob sie halt so konsequent das Setup Richtung Rennen schon entwickelt haben. Ich glaube fast schon, weil auch im Qualifying zum Grand Prix war er eigentlich nicht so gut wie sonst. Also Lando Norris ist ja immer für eine erste Startreihe gut in den letzten Rennen oder zumindest für die ersten 2 Startreihen auf jeden Fall. Im Qualifying war es in Anführungsstrichen dann nur Platz 5, was trotzdem natürlich sehr gut ist. Aber es ergibt sich für mich schon so ein bisschen das Bild, dass sie eher aufs Rennen abgestimmt haben und weniger aufs Qualifying. Das hat ihm dann leider aber im Sprint einfach das Genick gebrochen. Ich bin mir 1000%ig sicher, wäre er nicht von Startplatz 9, sondern in den Sprint auch von Platz 5 oder 6 oder so gegangen, wäre er heil durch die erste Kurve gekommen und hätte dann sicher ums Podium mitkämpfen können, wenn nicht sogar gewinnen können vielleicht. Er war ja dann wirklich, man muss es klar sagen, im Rennen der schnellste Mann. Also wir haben schon auch in den Kommentaren, und vielen lieben Dank euch dafür, dass ihr unsere Videos so fleißig kommentiert. Ein User hat kommentiert, dass Lando Norris nur wegen dem Safety Car gewonnen hat. Ja, das hat geholfen, das stimmt schon. Er hatte halt das Glück des Tüchtigen, dass er seinen ersten Stint so weit hinausgezögert hat, dass dann wirklich das Safety Car kam und er seinen einzigen Stopp letztendlich ja mit einer gewissen Zeitersparnis absolvieren konnte. Ja, das hat ihm geholfen, aber von der Pace her war er tatsächlich, als er frei fahren konnte, das schnellste Auto im ganzen Feld. Also ob er Max Verstappen auf der Strecke auch hätte überholen können, das hätte ich wahnsinnig gern gesehen. Ich glaube aber fast ja. Ich glaube, an dem Wochenende er hätte es schaffen können. Wir haben gesehen, Oscar Piastri, und da kann ich gleich mal die Brücke dann schlagen, hat ganz hervorragend im Rennen ja Charles Leclerc überholt. Und der Ferrari war jetzt nun wahrlich auch nicht langsam an dem Wochenende. Ja. Und am Auto von Oscar Piastri waren nur die Hälfte der Upgrades dran, so plus minus. Also er hatte noch nicht die ganze Ausbaustufe. Und der erste Stint von Oscar Piastri im Rennen war brutal gut. Das war richtig, richtig stark. Trotzdem, bevor ich jetzt zu lange rumlabere, lass mich das in Punkte manifestieren. Lando Norris, wie angesprochen, 9 Punkte. Wie gesagt, ich hänge ihm da ja den kleinen Fauxpas im Sprint Qualifying an und damit auch das Pech im Sprint selber. Oscar Piastri kriegt von mir 7 Punkte. Es war echt sehr, sehr gut im Prinzip, aber er konnte im Rennen dann leider nicht profitieren davon. Ja. Es war nicht seine Schuld, dass ihm der Sainz da vielleicht reingefahren ist. Andererseits, wie du auch ganz korrekt ausgeführt hast, er hat sich da schon lange aufgerieben in dem ein oder anderen Zweikampf. Wäre da vielleicht konsequenter wie ein Max Verstappen, der braucht er in der Regel wirklich nur einen Ansatz, so, alles klar, Kollege, ich überhole dich jetzt und dann tschüss. Gut, anderes Auto, kann man jetzt schwer vergleichen. Aber ich denke, mit 7 Punkten ist Oscar Piastri trotzdem gut bedient und lass uns weitermachen mit den Ferrari.
Yes, und die haben 187 Punkte auf dem Konto, sind ganz knapp so 50 Punkte, Pi mal Daumen, 52 Punkte hinter den Red Bull in der Wertung. Und da haben wir mit Charles Leclerc Sprint Qualifying 2, Sprint 2, Qualifikation 2, Rennen 3 und Sainz Sprint Qualifying 5, Sprint 5, Qualifikation 3, Rennen 5. Also die beiden, die sind so ein bisschen sehr auf Konstanz aus, habe ich das Gefühl, mit ihren Platzierungen. Mit einem jeweils Ausreißer und der ist dann auch jeweils auf drei. Also ja, ich will gar nicht groß um den heißen Brei reden. Ich gebe Charles Leclerc tatsächlich 10 von 10. Ich finde, wer wirklich so konstant auf dem Level ist und im Rennen dann seine schlechteste Platzierung am Wochenende mit Platz 3 erreicht gegen einen Norris wahrscheinlich in der Form seines Lebens, McLaren in der Form der letzten 20, 25 Jahre wahrscheinlich. Der hat sich das auch mal verdient, vor allem nachdem er die letzten Rennen auch wirklich ein bisschen sich sehr schwer getan hat. Also wirklich saubere Leistung von Charles Leclerc, da bin ich sehr gespannt. Der bekommt ja genau wie Sainz wahrscheinlich beim nächsten Rennen Imola ein riesen Upgrade-Paket oder ein großes Upgrade-Paket, sagen wir es mal so, verpasst. Und dann bin ich mal gespannt, weil die Ferraris sind nicht so weit weg von der Musik gewesen haben, wie wir haben es ja gerade thematisiert, mit den McLaren konkurriert und mit den Red Bulls genauso. Das wird sehr, sehr spannend. Und Carlos Sainz, den gebe ich 8 Punkte. Das war, ja, also gegen den Teamkollegen klar verloren, aber wenn auch auf hohem Niveau. Trotzdem eine sehr gute Leistung. In der Quali war er nur einen Platz hinter Charles Leclerc. Und wenn man sich die Leistungsdichte jetzt bei dem speziell anschaut, bei dem Grand Prix, also Red Bull, McLaren und Ferrari alle recht nah beieinander, dann haben wir halt 6 Autos, die da um die ersten 6 Plätze potenziell kämpfen. Und dann 5. ist ja jetzt nicht grandios, aber er hat es schon gut gemacht und deswegen 8 Punkte für Carlos Sainz. Aber wie gesagt, er hätte sich halt diesen Move gegen Piastri sparen können. Da war er auch auf 180, das haben wir gestern auch schon in den Highlights thematisiert. Hat geschimpft wie ein Rohrspatz am Boxenfunk und ist da dementsprechend auch in den Zweikampf reingegangen. Ja, was sagst du?
Ja, im Großen und Ganzen bin ich bei dir. Carlos Sainz war an diesem Wochenende ein bisschen untypisch. Er ist ja sonst wirklich immer die Ruhe weg und hat große, große Übersicht immer, was Rennen angeht. Ich sag's auch immer wieder gerne, er erinnert mich, was das angeht, immer ein bisschen an Alain Prost, so sehr, sehr analytischer Ansatz und sehr aktiv aber auch im Rennen. Ja, also er verfolgt immer aktiv alles, was abgeht und macht oft auch sehr, sehr gute Vorschläge, was die Strategie angeht und so. Glaube, die Hitze in Florida, die vielleicht ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht an dem Wochenende. Er war ungewöhnlich angefressen, sage ich jetzt mal. Ja, am Boxenfunk, auch beim Duell mit Oscar Piastri natürlich. Gut, dass es da dann Kontakt gibt beim x-ten Überholversuch. Kann ich schon verstehen, kann ich nachvollziehen. Ist trotzdem schade. Ich glaube, er hat sich da selbst um eine bessere Leistung gebracht. Er wurde auch bestraft. Eigentlich auf der Strecke war er ja 4. Hat dann nochmal 5 Sekunden draufgeschlagen bekommen und hat dann letztendlich Platz getauscht mit Sergio Perez, der knapp hinter ihm war. Dafür gibt es von mir 8 Punkte auch, wie bei dir auch, Carlos Sainz, 8 Punkte. Einem Charles Leclerc habe ich nur 9 Punkte gegeben. Und nur ist das schon wirklich, also ja, meckert auf hohem Niveau. Ja. Er war super konstant, du hast es schon richtig gesagt. Er war immer bei der Musik. Er hat, glaube ich, auch schon das Maximum rausgeholt, da an dem Wochenende, was ging. Ich hätte mir gewünscht, ich weiß nicht, ob es möglich war, dass er den, doch leicht ledierten Red Bull von Max Verstappen vielleicht nochmal hätte attackieren können. Das hätte ich gerne gesehen. Ich weiß nicht, ob es einfach nicht klar war im Rennen oder ob die Mannschaft das nicht wusste, aber ich habe Zeitlupen gesehen, da hat man schon gesehen, dass dem Max Verstappen da vom Unterboden ein paar Schnipschen wegfliegen. Ich bin mir sicher, das hätte die Ferrari-Crew auch während des Rennens sehen können und vielleicht dem Leclerc mal einen Tipp geben können, so ey, der Max hat ja nicht die volle Leistung, wir geben dir mal 10 PS mehr oder so, versuch doch mal was. Fände ich cool, ich cool gefunden, wenn da irgendwas gegangen wäre. Charles Leclerc ist ein super Qualifier. Ich denke, um sich 10 Punkte von mir zu holen, hätte er vielleicht auch mal hier und da vielleicht die Pole holen müssen, sollen können. Aber wie gesagt, das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich war irgendwie insgesamt streng. Ich glaube, ich habe kein einziges Mal die 10 vergeben jetzt in den Fahrernoten. Nee,
hast du nicht.
Bisher, vielleicht kommt es ja noch, wer weiß. Aber ja, auch Charles Leclerc, auch da bin ich diesmal ein bisschen strenger und make da auch an Kleinigkeiten rum. 9 Punkte für Leclerc, 8 Punkte für Sainz. Und wir haben noch die Red Bull vor der Brust.
Wie mit bewerten 239 wir Punkten. Ja, yes. Max Verstappen hat auch überall den ersten Platz, alle Poles hat er sich gekrallt, Sprint hat er gewonnen, aber im Rennen nur, Szenario Platz 2, Wir wissen, warum. Wir haben es ausführlich besprochen. Er hat diesen Fahrfehler gemacht und ist dann mit beschädigten Unterboden unter anderem unterwegs gewesen. Und Sergio Perez ist Dritter geworden im Sprint-Qualifying, Dritter im Sprint, Vierter im Qualifying zum Rennen. Und dann hat er, wie gesagt, von Carlos Sainz den vierten Platz geerbt, nachträglich am grünen Tisch sozusagen. Und ich gebe Max Verstappen 8 Punkte und Sergio Perez auch 8 Punkte. Ja, also normalerweise würde ich Sergio Perez 7 vielleicht geben für sowas, weil er ja dann eigentlich so Platz 2 erben müsste. Aber aktuell sind die anderen Teams wirklich stark genug, dass das nicht ein Selbstläufer ist. Ich finde, er hat es im Großen und Ganzen gut gemacht. Auf keinen Fall schlecht. War auch von der Pace her eigentlich immer bei der Musik. Bei Max Verstappen muss ich sagen, erst habe ich gedacht 9, aber dann erstens, naja, er hat halt diesen Fahrfehler gemacht und der hat ihm eigentlich dann das Rennen gekostet, weil er war ja vorher eigentlich gut unterwegs und mit komplett intaktem Auto hätte er wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser kämpfen können. Aber man muss auch sagen, mutmaßlich scheint es auch so zu sein, dass Red Bull sich mit dem Downforce-Setup auch ein bisschen verzockt haben soll, haben die ein oder anderen gemutmaßt, dass das auch so ein bisschen sich auf die schlechte Pace ausgewirkt haben soll. Ja, dass sie da zu viel draufgepackt haben an Anpressen. Yeah. Und der
Achtung,
Red Bull dementsprechend dann einfach nicht so konkurrenzfähig war.
Ja. Unnützes Topspeed-Wissen. Die Frage kam nicht bei einem Kreisfragen, aber tatsächlich war Verstappen der langsamste im Rennen. Und ich bin mir nicht sicher, ob er mal DRS hatte oder nicht, aber er war tatsächlich mit dem geringsten Topspeed, wurde er da gemessen. Also unterstützt deine Mutmaßung jetzt gerade, genau. Viel Downforce, ja. Wenig Topspeed.
Ja. Beide 8 Punkte, was sagst du?
Jo, beide 8 Punkte sagst du. Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Mit dem Verstappen bin ich ein bisschen gnädiger, einen Hauch. Er kriegt von mir 9 Punkte. Aber auch nur deswegen, also den Fehler, den rechne ich ihm tatsächlich auch an, genau wie du. Aber ich rechne ihm genauso an, dass er das Ding halt in beiden Qualifyings auch auf die Pole Position gestellt hat. Und ich glaube, das war eher nicht selbstverständlich an diesem Wochenende. Wir haben es auch schon oft thematisiert, er hat sich wirklich häufig beklagt über schlimme Balance, er ist hier und da gerutscht, ganz viel untersteuern und er hat sich ja jedes Mal gewundert am Funk dann so, sein Renningenieur, der hat durchgefunkt, ey, P1 Mate, und er so, was, echt, lol, kam da ja auch mal zur Sprache, bester Funkspruch ever, so, lol, was haben denn die anderen dann getrieben, ja, er hat sich ja nicht verbessert aus seinem letzten Run, die anderen aber halt auch nicht und er hat ja selber gesagt, ey, das war eigentlich voll die Kackrunde. Aber gut, Pole Position nehme ich gern an. Also ich glaube, er ist eher da ein bisschen über sich hinausgewachsen und hat den Red Bull immer auf Pole gestellt. Im Sprint er dann auch den ersten Platz über die Distanz gerettet. Aber ich glaube, der Red Bull war einfach kein allzu gutmütiges Auto an dem Wochenende und wahrscheinlich nicht das schnellste. Sei es drum, 9 Punkte für Max Verstappen von mir. Der Fehler ist da schon eingepreist, den sollte er halt nicht machen. Sergio Perez fand ich ein bisschen schwierig. Grundsätzlich bin ich bei dir und von ihm haben wir nicht so oft gehört am Funk, dass das Auto schwer zu beherrschen wäre oder so. Bin mir aber sicher, auch er hatte seine Probleme und hat sich da insgesamt doch sehr, sehr tapfer durchgekämpft. Im Sprint auf dem Podium und auch gut qualifiziert auf Startplatz 3. Im Rennen dann Vierter geworden, mit ein bisschen Glück eigentlich, war er hinter Carlos Sainz. Aber meine Wertung für Sergio Perez ist nur 7 Punkte. Warum? Weil der Kollege einfach Glück hatte ohne Ende. Ja? Wenn ihr euch erinnert an die Szene beim Start zum Grand Prix, er hat sich komplett verbremst. Eigentlich hat er da so einen Hamilton gemacht vom Tag vorher. Er hat eine Lücke gesehen, wollte innen reinstechen. Er hat sich komplett verbremst, er hat das Grip-Niveau total unterschätzt und ist wirklich um Haaresbreite an seinem Teamkollegen und an beiden Ferrari vorbeigerutscht. Es ist nichts passiert, aber mal dir mal aus, er räumt halt alle drei ab in der ersten Kurve. Dann sitzt er heute auf der Straße wahrscheinlich. Helmut Marko hätte ihn auf den Mund geschossen, glaube ich noch. Wir würden hier nicht über 7 oder 8 Punkte sprechen, sondern über eine ganz, ganz andere Wertung. Also da hat er wirklich monströses Glück gehabt, dass dieser wirklich an sich schlimme Fehler nicht irgendwie andere Konsequenzen hatte. Folglich war sein erster Stint dann auch ein bisschen gehandicapt. Er hatte natürlich riesige Flatspots auf den Reifen. Also da wäre mehr drin gewesen, denke ich. Platz 4 aus eigener Kraft zumindest und vielleicht sogar ein Podium. Hat er nicht ganz geschafft, aber ich glaube auch 7 Punkte zeugen davon, dass er grundsätzlich bei der Musik war. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Das waren unsere
Fahrer
zum Grand Prix in Miami.
Und dann gibt es jetzt die Zwischenstände zu einem Viertel der Saison. Haben wir ja jetzt tatsächlich hinter uns. Unglaublich eigentlich,
dass es
so schnell schon angekommen ist. Wir blenden jetzt die Grafik ein und wie ihr sehen könnt, eigentlich kann man festhalten, dass da viele sehr, sehr eng beieinander liegen. Wir picken uns jetzt mal die Top 5 raus. Also bei Max Verstappen, der ist der Einzige, der so richtig nah an den neun Durchschnittspunkten ist. Der kriegt ja für uns auch ständig 9, 8 und 10 Punkte. Das ist wenig verwunderlich. Charles Leclerc auf Platz 2 ist aber nicht so weit dahinter, muss ich sagen. Also
ja.
Da. Ja. Und auf 3 Hülkenberg wundert mich jetzt persönlich eigentlich nicht, weil der kriegt von uns auch ständig sehr, sehr viele Punkte, weil er ja einfach aus dem doch nicht so tollen Haas, inzwischen aber soliden Haas, wirklich auch immer wirklich das Beste rausholt, mehr oder weniger. Ja. Wenn man da mal anschaut, wo Kevin Magnussen da rumdümpelt, der ist da schon deutlich weiter hinten.
Der Punkteschnitt ist dann beachtlich, 8,41 für Nico Hülkenberg insgesamt. Und Kevin Magnussen liegt gerade bei 6,33 Punkten im Schnitt. Deutlich schlechter. Wir haben einige Fahrerpaarungen, die so weit auseinander sind. Interessanterweise zum Beispiel ganz nah beisammen sind Lewis Hamilton und George Russell. Ja, 6,41 für Hamilton, 6,91 für George Russell. Der ist sogar besser als Lewis Hamilton. Das finde ich ganz spannend. Wo haben wir denn noch so eine große Diskrepanz? Ich habe da noch mal was gesehen.
Naja, Stroll und wenig überraschend, ne?
Genau.
Stroll und Alonso,
sehr weit auseinander. Das war der zweite Fall.
Ja.
Aber richtig weit, ne? Fernando Alonso auf Platz 5 im Moment mit 8,25 Punkten im Schnitt und Lance Stroll 4,91 gehört tatsächlich zu den.
Ist auch der zweitschlechteste. Also,
Logan Sargeant musste da noch ein bisschen rausnehmen. Logan Sargeant ist in der Grafik, die wir hier gerade sehen beim Aufzeichnen. Das ist nicht die Grafik, die ihr gerade gesehen habt oder gerade seht. Bei der, die wir hier gerade sehen, Sebastian, habe ich den Logan Sargeant noch falsch kalkuliert. Ich habe vergessen, dass er ja ein Rennen ausgesetzt hat. Das muss man ihm zugutehalten. Ja. Ich glaube, dann ist er nämlich vom Punkteschnitt ähnlich wie Stroll oder sogar besser. Das werden wir gleich mal evaluieren.
Hm. Also ihr werdet es dann schon richtig gesehen haben. Ja.
Ja.
Passt. Ja, so viel dazu.
Lando Norris aber mal, ganz knapp
auf jeden Fall.
Ja, sorry. Lando Norris knapp hinter Hülkenberg, wollte ich nur sagen. 8,41 bei Hulk und 8,33 bei Lando Norris. Ich prophezeie, der Lando Norris holt noch ein paar sehr gute Bewertungen und wird sich da auf jeden Fall zeitnah in die Top 3 arbeiten können. Glaube ich.
Schauen wir mal. Glaube ich
auch. So, jetzt aber. Sebastian, sorry, ich falle dir nicht mehr ins Wort.
Alles gut. Sagt uns gerne, was ihr davon haltet. Seht ihr das ähnlich? Habt ihr vielleicht sogar mitgeschrieben und habt eure eigene Tabelle gemacht? Also falls ja, dann würde uns das jetzt natürlich brennend interessieren, wenn ihr da so in den Top 5 habt und ob ihr überhaupt damit konform geht. Seht ihr da die Unterschiede teilweise auch so deutlich, wie sie unsere Fahrerwertungen reflektieren zwischen den Teamkollegen? Und seid ihr d'accord mit grundsätzlich, was die für Punkte bekommen? So, das würde uns mal interessieren. Schreibt es uns in die Kommentare und dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal auch ein, wenn wir eine neue Folge am Start haben. Das wird aller spätestens dann zum großen Preis von Imola sein, als Preview. Wir werden da auch nochmal eine Folge davor machen, zu den Upgrades wahrscheinlich. Und davor, also deswegen sage ich aller spätestens, dazwischen gibt es noch ein, zwei weitere Folgen zur F1 Academy und zur Formel 2. Das sind wir euch schon lange schuldig, aber das jetzt mal ganz nebulös gesagt, weil wir wissen noch nicht genau, wann es rauskommt, aber wir arbeiten dran. Von daher, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß mit dem Grand Prix von Miami und Dave, dann sagen
wir Tschüss, oder? Mehr Formel 1 ist mir gut. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.